Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. So heißt es in einem alten Evangeliumslied. Ist mir so eingefallen, wie wir gerade gesungen haben im letzten Chorus, dass wir uns auf die Suche machen und zu den Menschen, die Suchende sind, in dieser Zeit, in der wir leben. Und Fürstin Leonor von Reuss schreibt es eben von den Menschen, die in diese Welt gehen und Frieden und Glück suchen und zurückkommen, und sie schreibt dann, belastet mit Sünde und unbefriedigt, also ohne Frieden, kommen sie zurück. Geschwister und Freunde, ich freue mich, an diesem Morgen bei euch zu sein, einmal mehr wieder in eurer Mitte, und die meisten von euch wissen, dass so einmal im Jahr ich immer über die Jahreslosen predige und so auch im ersten Gottesdienst, den ich bei euch sein darf in diesem Jahr, möchte ich gerne über die Jahreslosen predigen. Die Jahreslosen, wie wir sie offiziell haben, aus dem Luthertext, suche Frieden und jage ihm nach. Und in der neuen Genfer Übersetzung habe ich noch eine interessante Übersetzung gefunden. Setze dich für Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Mein Name ist Klaus-Peter Schott, ich komme von der Ekklesia-Gemeinde, für die, die mich nicht kennen, aber ich denke, ihr kennt mich alle. Aber wir sollen uns das so angewöhnen, dass wir uns auch einmal ganz kurz vorstellen. Ja, suche Frieden und jage ihm nach. In diesem Jahr habe ich da lange drüber nachgedacht. Es ist ja so, dass die Jahreslosung immer schon bekannt ist und Jahre voraus. Und wenn man sich mit diesem Gedanken immer wieder neu beschäftigt, so wenn ich manchmal nachts wach liege und dann so Gedanken durchspule über diesen Text. Und so habe ich in diesem Jahr sogar zwei Predigten über diesen Text entwickelt. Nämlich einmal der Schwerpunkt Suche Frieden. Und in einer anderen Predigt wäre dann der Schwerpunkt und jage ihm nach. Also diese beiden Dinge, suche Frieden und jage ihm nach. Und ich möchte gerne anfangen mit einem sehr bekannten Zitat der Friedensbewegung der 70er und 80er Jahre. Und wer würde dieses Bild nicht kennen, eine Grafik von Johannes Hartmann in Hamburg 1981 entstanden. Stell dir vor, es ist Krieg. Und keiner geht hin. Das ist allgemein im Ohr, aber wenn man sich mit diesem Text beschäftigt, Geschwister und Freunde, so erleben wir, dass dieser Text eigentlich weitergeht. Er ist ja nicht isoliert irgendwo hingestellt. Er ist zwar herausgelöst aus einem gesamten Kontext, aber das ist eben, was sich eingeprägt hat. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und der Text geht weiter, dann kommt der Krieg zu dir. Dieser Gedanke wurde irrtümlich, nachdem ich das mal versucht habe zu recherchieren, Bertolt Brecht zugeschrieben, der einen ähnlichen Text geschrieben hat. Aber er stammt wahrscheinlich aus der Feder eines unbekannten Autors in einer Schweizer Militärzeitung. Und wenn wir den zweiten Satz dann dazu nehmen, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dann nimmt der zweite Text den ersten antimilitärischen Satz einfach wieder weg. Stell dir vor, es ist Krieg. Keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu dir. Und wenn wir in die Geschichte der Menschheit hineingehen, so erleben wir, es ist die Geschichte von Krieg und Frieden. Frei nach dem Buch von Leo Tolstoi. Geschichte von Menschheitsgeschichte von Krieg und Frieden. Angefangen mit dem ersten Brudermord mit Kain und Abel bis hinein in die Neuzeit der großen beiden Weltkriege, Erster und Zweiter Weltkrieg. Und wir wissen, dass unsere Väter und Großväter und unsere Mütter und Großmütter damals einen Satz geprägt haben, nie wieder Krieg nach dem furchtbaren Ersten Weltkrieg. Nie wieder Krieg. Und leider müssen wir erkennen, dass es gerade mal 21 Jahre gedauert hat, bevor der furchtbare Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Und wenn wir heute in die Weltgeschichte hineinschauen, dann sehen wir, es ist die Geschichte der Menschheit von Krieg und Frieden. Und Freunde, die Bibel zeigt uns schonungslos auf, dass der Mensch unfähig ist, Frieden zu halten. Auch sie, das Wort Gottes, es beschreibt eine Unmenge von kriegerischen Konflikten. Schwerpunktmäßig natürlich im Alten Testament, wenn wir die Geschichte Israels betrachten. Und ich möchte nur exemplarisch einmal aus dem Buch Richter zwei Zitate herausnehmen. Richter 6, da heißt es: Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. Dann schrien die Kinder Israel zu ihrem Gott: Herr, befreie uns doch von dem Joch der Midianiter. Befreie uns doch und errette uns aus der Hand dieses Volkes. Und der Herr erwählte Gideon, dann kommt diese berühmte Geschichte. Er wählte Gideon zum Retter und im Kapitel 8, 28 heißt es dann: Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre, solange Gideon lebte. Und wenn wir die Geschichte der Richter lesen, dann ist es eine Geschichte zwischen Krieg und Frieden. Und oft erleben wir, dass diese Friedenszeit nämlich mal so lange dauerte, solange Gott diesen Richter berufen hatte. Und sobald er starb, dann war das Volk sehr schnell wieder auf Abwegen und dienten fremden Göttern. Und dann kamen sie wieder unter die Hand der Feinde und Gott musste jemand Neues berufen. Und Freunde, diese Geschichte von Krieg und Frieden wiederholt sich ständig in unserer Zeit, in der Zeit der Richter damals, in der Weltheitsgeschichte und letztendlich hat es das Volk Israel betroffen und dann hier hinaus die ganze Menschheit, in der wir leben, zu allen Zeiten. Geschwister, der humanistische Gedankenansatz vom guten Kern im Menschen ist wahrscheinlich dann nicht haltbar. Bereits nach der Sintflut sagt Gott zu Noah in 1. Mose 8, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und Apostel Paulus, er bestätigt diese Worte in einer seiner Reden und zwar in Römer 3 lesen wir in einer ersten Aussage, die er von Hiob übernommen hat, wo er sagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Weiterhin beruft er sich auf dem Psalm 14, dem es heißt, sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben, da ist keiner Gutes tue, auch nicht einer. Und seine Beweisführung gipfelt letztendlich in der Aussage aus dem Propheten Jesaja im 59. Kapitel, wo es heißt, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Geschwister und Freunde, welches vernichtendes Urteil über die Menschheit, in der wir und die Zeiten vorher lebten. Und so sind wir jetzt genau mitten in der Jahreslosung angekommen. Suchet Frieden und jaget ihm nach. Also, wir sollen uns auf die Suche machen. So wie es auch in dem Chorus gesungen haben. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut. Ne? Mach dich auf die Suche. Und Freunde, ich denke, die meisten von uns haben sich auf die Suche gemacht. Denn sie waren mit dem, was sie erlebt haben, wahrscheinlich unzufrieden. Sie hatten keinen Frieden, nämlich keinen Frieden mit diesem lebendigen Gott, der ewigen und richtigen Frieden geben kann. Also, wir sollen auf die Suche machen und diesen Aufruf möchte ich später einmal sehr stark vertiefen. Zunächst einmal ein Schritt zurück auf die ersten Seiten der Heiligen Schrift. Jemand hat mal Frieden charakterisiert mit den Worten, sie sprechen wieder miteinander. Welch kostbarer Gedanke. Sie sprechen wieder miteinander. Wir wissen, dass manchmal Familien da zerstritten sind und dann ist es so, dass sie nicht mehr miteinander reden können. Aber wenn dann irgendeiner anfängt und sagt, wir wollen wieder einmal miteinander sprechen, das ist dieser erste Schritt. Suche Frieden. Adam und Eva, die berühmte Geschichte am Anfang der Bibel, ich denke, jeder kennt sie. Adam und Eva versteckten sich im Garten. Sie hatten nach dem Sündenfall keine Lust der Kommunikation mit dem lebendigen Gott, der abends in den Garten kam und mit ihnen immer im Gespräch war. Und nun erleben wir das Kostbare bei dem Gott, an den wir glauben, Freunde. Es ist der Gott, von dem der Dialog ausgeht. Er beginnt. Adam und Eva hatten sich versteckt. Sie wollten mit Gott im Moment nichts zu tun haben. Sie wussten, was passiert war. Aber Gott beginnt das Gespräch mit ihnen. Mit all den negativen und auch positiven Aspekten dieses ersten Gespräches nach dem Sündenfall. Da war der Ausstoß aus dem Garten Eden, Aber auch die Verheißung, da wird einer kommen, der wird das wieder in Ordnung bringen, was jetzt kaputt gegangen ist. Freunde, das Friedensangebot geht von dem lebendigen Gott aus, von dem Gott, an den wir glauben. Und fand seine Erfüllung in Christus Jesus, nämlich der, der kommen wird, der verheißen war, der wird einer kommen, der wird das wieder in Ordnung bringen. In Christus Jesus, zu Weihnachten das Kind in der Krippe, zu Ostern jetzt der Mann der Schmerzen am Kreuz von Golgatha, der Sünden der Welt hinwegnimmt. Und letztendlich der kommende, der wiederkommende König, gekrönte Herr aller Herren und König aller Könige. Reflektieren wir unser Leben hinein, so geht das Friedensangebot immer von Gott aus, an unser Leben. Gott hat uns angesprochen. Erinnere dich an deine Bekehrungsgeschichte. Da war es, dass der Impuls von Gott an dich erging. Ich hatte zwei solche markante Impulse. Vielleicht wissen die einen das andere, mit 16 in einem Missionszelt zu sitzen und in dieser Predigt spürte ich plötzlich ganz deutlich, Gott meint dich, Klaus-Peter. Und dann bin ich aufgestanden und bin rausgegangen, weil ich diesem Impuls nicht folgen wollte. Und 5 Jahre später dann hier in Lübeck in einer Zeltmission der Ecclesia, dann spürte ich diesen gleichen Aufruf wieder in meinem Herzen. Klaus-Peter, du solltest dich heute entscheiden, ich meine dich. Und welche Gnade, dass ich damals diesem Impuls nachgegangen bin und seit 1969 jetzt diesem großen Gott nachfolgen darf. Also dieser erste Impuls, Freunde, geht immer von dem lebendigen Gott aus. Und wir sollen darauf antworten, in ein Gespräch mit Gott eintreten. Wir sprechen dann von dem Gebet, wie wir Gott mit Gott kommunizieren. Wir als Freikirche und ihr ja genauso betonen die Bedeutung von einer Entscheidung für Gott. Wir nennen das dann auch Bekehrung. Und dann kommt ja letztendlich die Antwort Gottes in der Wiedergeburt für unser Leben. Und das lesen wir in Johannesevangelium 1, Vers 12, dieser ganz markante Text. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Freunde, das ist doch diese wunderbare Verheißung, wie viele ihn aufnahmen. Denen gibt er das Recht, die Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Freunde, wir sind alle Geschöpfe Gottes, ganz klar. Es gibt nichts, was Gott nicht geschaffen hätte, was er nicht ins Leben gesprochen hätte, in dieser Schöpfung, in dieser Welt. Wenn wir die Großartigkeit der Schöpfung anschauen, so ist das so faszinierend. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber durch Bekehrung und Wiedergeburt werden wir zu Kindern Gottes. Welches Vorrecht wir haben, ein Kind des Allerhöchsten zu sein, des Schöpfers des Universums, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir werden zu Kindern Gottes. Und wenn der Prophet Jesaja einmal im Auftrag Gottes gleich zweimal sagt, aber die Gottlosen, spricht der Herr, hat keinen Frieden, nach so lesen Jesaja 48 und 57. Wie tröstlich ist dann die Aussage im Neuen Testament, die der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Rom schreibt, im Römer 5. Ich habe vor kurzem oder im letzten Jahr bei euch darüber gepredigt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das war der Text, der mich elektrisiert hat, der mich fasziniert hat, der mich ja monatelang nicht mehr losgelassen hat. Nur diese eine Textpassage. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Freunde, was kann es Größeres geben, was Fantastisches geben, als dass wir Frieden mit Gott haben. Und zwar durch unseren Herrn Jesus Christus, der unsere Schuld hinweggenommen hat. Das Vermächtnis unseres Herrn Jesus war ja vor seiner Himmelfahrt, wenn wir das nachlesen und nach seiner Himmelfahrt, da sagt Johannes 14 und 16, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und im 16. Kapitel heißt es, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Freunde, in diesen beiden Texten erkennen wir die beiden Friedensbegriffe. Nämlich einmal der Friedensbegriff, den Frieden, den die Welt gibt. und einmal den Friedensbegriff, den Gott gibt. Ich möchte die beiden Begriffe einmal kurz erklären. Der Frieden, den die Welt gibt. Lateinisch, römisch das Wort Pax. Und das bedeutet so viel wie der Zeitraum zwischen zwei bewaffneten Konflikten. Das war den alten Römern ganz klar, in diesem lateinischen Begriff eben ein zeitlich begrenzter Frieden. Und wenn wir die Menschheitsgeschichte anschauen, so war es immer ein zeitlich begrenzter Kriege zwischen zwei bewaffneten Konflikten. Dann kam ein Friedensvertrag und der war dann fast schon gebrochen, wo die Tinte aus dem Papier noch gar nicht trocken war. Ich erinnere an eine Innenstadt an unserem Holstentor. Wir sind ja Lübecker. Die meisten wissen, Concordia Domi Foris Pax. Ich habe euch das einmal heute mal etwas praktisch aufgezeichnet. Wir haben hier einmal die Toranlage am Holstentor. Da gab es vier Toranlagen, die hintereinander gestaltet waren. Das ursprüngliche Tor, nämlich in der Stadtmauer, das heißt auf der Stadtseite der Trave, 1376, was als Modell genau neben der Straße steht, bei dem Juwelier dort. Dann kam eine Zugbrücke ganz früher und dann kam 1464 das Fort Holstentor. Und an diesem Holstentor stand dann ein Spruch, der etwas länger war, nämlich Concordia Domi et Foris Pax Sane Res et Omninum Pulcherrima. Das bedeutet so viel wie Eintracht innen, Frieden draußen sind in der Tat für alle am besten. Das war der gesamte Spruch, der jetzt auf dem Holstentor, wie es jetzt darstellt, eben zusammengefasst ist in Concordia Domi Foris Pax. Ist ja auch viel einfacher. 1585 wird das Ecktor, das krumme Tor gebaut, vor dem Holstentor. Und 1634 das letzte Tor in der Wallanlage. Warum hat das euch aufgezeichnet? Denn wir sehen hier einen Schnitt in der Kirchengeschichte der Stadt Lübeck. 1464, das war vor der Reformation und 1585 nach der Reformation. Warum ist das interessant? Ein Vortrag für sich ganz alleine, wenn man das mal alles deuten wollte und verinnerlichen wollte. Nur ein Gedanke dazu. Die anderen Inschriften an den Toren, die nach der Reformation geschrieben worden sind, bedeuten einmal unter den Fittichen des Höchsten und im äußersten Tor, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn man also diesen Text betrachtet, so unterscheidet er sich erheblich von der vorreformatorischen Information an einem Stadttor und einer Information nach der Reformation, nachdem Lübeck 1533 der Reformation anheimgefallen ist und alle großen Kirchen sind ja in unserer Stadt auch evangelisch. Also, dieser Gedanke, und den Fittichen des Höchsten, wir sehen das sehr neutestamentlich, der Gedanke, wo man sich eben nicht nur auf Frieden und Eintracht beschlossen hat, sondern man hat es bewusst auf Gott berufen. Das war ja die neue Erkenntnis. Man konnte plötzlich die Bibel lesen, weil sie eben nicht nur alles Latein war. Die Predigten wurden plötzlich in Deutsch gehalten. Menschen konnten Deutsch verstehen und die Predigt verstehen. Und deswegen auch das letzte, eine wahrscheinlich sehr überzeugende Maßnahme der damaligen Stadtväter, dass sie sagten, am äußersten Tor, also wenn du zur Stadt hineinkamst, die ja so stark befestigt war, dass sie die Uneinnehmbare galt in dieser Zeit, dass dann am äußersten Tor stand, wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Wow, eine Stadt, die sich so einen Schriftzug an das Tor schreibt. Freunde, aber wie viel mehr für uns, wenn Gott für uns ist, wenn Gott für dich ist, wer mag wider dich sein? Er, der Höchste, er, der König aller Könige und der Herr aller Herren. So einmal einen kurzen Blick in unsere Geschichte, unserer Stadt. Ich fand das nämlich sehr interessant, auch in dieser Kombination vorreformatorisch und nach der Reformation. Also Frieden im Wort Pax, im römisch-lateinischen, das waren schon die alten Stadtväter, das wollten die eben lateinisch schreiben. Das war ja dann modern zur damaligen Zeit. Man hat ja auf sich was gehalten als Hanseaten, als Königin der Hanse und so weiter. Also deswegen auch im Latein. Also dieser Gedanke, der da hinsteht, zwischen zwei bewaffneten Konflikten. Und Freunde, 74 Jahre Frieden in unserem Land, in dem wir leben dürfen. Welch große Gnade, gab es noch nie auf deutschem Boden. dass es 74 Jahre lang Frieden war, so wie wir Frieden erkennen seit 1945. Den Frieden, Freunde, den Jesus uns gibt, ist der hebräisch-jüdische Begriff, nämlich Shalom. Shalom, ein Begriff, der bedeutet wie ewiger Friede. Von den Menschen auch als Gottesfrieden genannt. Ein nie endender, ein Friede von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da fällt mir eine kleine Geschichte ein in Jerusalem mit meiner verstorbenen Frau Helga. Wir waren außerhalb von Jerusalem untergebracht und haben dann einen Abend einmal, sind wir durch die Altstadt gegangen, man kann einmal quer durchlaufen, drüben zum Ölberg, und auf dem Aufstieg zum Ölberg kommt uns jemand entgegen und ich denke, ja, machst das mal so ganz richtig, wie das in Israel ist, und du sagst dann Shalom. Und dann sagt der Typ dann, ja, ich komme auch nicht von hier. Also habe ich wahrscheinlich etwas undeutlich Shalom ausgedrückt, aber ihr Freunde, ihr wisst, Hebräisch, jüdischer Begriff für den Frieden, den Gott gibt, dieser ewige Frieden, von dem Gott redet. Von dem Frieden reden wir, wenn Gott sagt, meinen Frieden gebe ich dir. Die alttestamentliche Aufforderung der Jahreslosung, suchet Frieden und jagt ihm nach, finden Sie natürlich auch im Neuen Testament. Also nicht nur für das alte Bundesvolk Israel war das eine Aufforderung, sondern für die neutestamentliche Gemeinde Jesu. Friede scheint auch kein Selbstläufer zu sein, ihr Lieben. Und so schreibt Paulus an Timotheus im zweiten Brief, jaget aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, denen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Und wenn wir diese Worte so verfolgen, so fällt uns auch die Invasion ein, da ist von der Frucht des Geistes die Rede in Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Also die Frucht des Geistes ist auch Friede. Jetzt haben wir ja in der Jahreslosung immer so das Problem, dass wir immer so ein kleines Segment nur aus der Bibel bekommen. Und deswegen lautet auch der ganze Vers dieser Jahreslosung, da steht ein bisschen mehr eigentlich. Nämlich, Psalm 34, 15 heißt, lasst ab vom Bösen, tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Und dieser Gedanke wird von Paulus sehr stark vertieft. In seinem 12. Kapitel, vergeltet niemand Bös mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht über jedermann. Ist möglich, so wie an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Manche von euch wissen, dass wir die Royal Ranger Arbeit in unserer Gemeinde haben. Das ist also die Arbeit, Ranger Arbeit des BFP. Und diese Ranger haben ein goldenes Motto, was jedes Mal bei einer Ranger Veranstaltung dann aufgesagt wird. Das ist einmal das Zeichen, der große Daumen schützt den kleinen Finger. Das ist also immer das Zeichen der Ranger, wo sie sagen, ja, der große, der starke beschützt den Schwachen. Aber das Leitwort der Ranger aber steht in Matthäus 7, 21. Alles, was ihr für euch von Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Eine wunderbare Lebensweisheit. Alles, was ihr für euch von Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Das Sprichwort sagt eben, so wie es in den Wald hineinruft, so schallt zurück. Das wäre so ein weltliches Sprichwort zu der ganzen Geschichte. Der Hebräerbrief verdeutlicht auch das noch einmal ganz deutlich im Kapitel 12. Jage dem Frieden nach jedermann. Und dann habe ich einmal, wie gesagt, man hat ja verschiedene Bibelübersetzungen. Mittlerweile auf dem PC hat man eine ganze Reihe von Bibelübersetzungen, wo man immer mal schnell mal quer gucken kann. Es gibt dann einen zum Beispiel, den Text eben der Jahreslosung. Und dann guckst du mal, was setzt die Luther, was sagt Schlachter dazu und. Und ich habe gefunden in der neuen Genfer Übersetzung eine interessante Übersetzung. Ne? Jagt dem Frieden nach mit jedermann, das war sie, das ist der Vorläufer. Setzt dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Das fand ich auch sehr stark in der Übersetzung dieser Jahreslosung. Setz dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Aha. Und ich denke, auch wir als Gotteskinder bedürfen immer wieder der Ermahnung, bedürfen immer wieder Ermutigung, uns aufzumachen. Denn man fällt so schnell in alte menschliche Denkmuster zurück. In alte Denkmuster und Taten, die man so irgendwann mal so verinnerlicht hat. Überall erleben wir, wie zerbrechlich, ja, wie flüchtig der Frieden ist. Wie leichtfertig wir ihn oft auch aufs Spiel setzen, mit Gedanken, mit Worten, mit der Tat. Frieden, Freunde, hat etwas mit Vertrauen zu tun. Etwas mit Verbindung zu tun. Genauer gesagt, mit der Kommunikation und nun für uns natürlich mit der Kommunikation zu ihm, dem ewigen Gott. Frieden kommt in unser Herz, wenn wir Gott einmal all das sagen, was uns auffühlt und beschäftigt. Wenn unsere Vernunft sagt, das Problem ist unlösbar. Diese Fragen haben keine Antwort. Sagt Gott, mein Friede, der dein Denken, dein menschliches Denken weit übersteigt, wird dein Innersten, deine Gedanken beschützen? Denn du bist ja mit mir verbunden. Freunde, wenn wir uns von diesem Frieden Gottes beschenken lassen, dann werden Dinge lösbar sein, die wir in unserem menschlichen Denken für unmöglich halten. Und das ist das großartige Geschenk, wenn Gott dir sagt, ich schenke dir meinen Frieden. Wenn wir uns eben von Gottes Frieden beschenken lassen, werden wir lernen, alle Dinge abzugeben, die uns beschweren. Wenn wir lernen, Unfrieden abzugeben, Frieden zu empfangen, dann wird Streit vergeben, Verletzungen werden geheilt, dann entsteht Friede in unserem unmittelbaren Umfeld. Der innere Friede, der eben nur von Gott kommen kann. Und das macht uns dann letztendlich zu Friedensboten in dieser Welt. Und Freunde, so heißt die Verheißung der Bergpredigt, wer würde es nicht wissen, Originalton Jesus, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ich möchte das an einer sehr einfachen Grafik einmal verdeutlichen. Ich habe das euch mal an die Wand gemacht, weil es einfach optisch dann plastischer ist und erkennbar wird. In der Bibel sehen wir einmal das Reich Gottes, die obere Linie, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott, der der Ewigkeit kommt, hineintritt in die Wirklichkeit unserer Zeit und dann wieder in Ewigkeit sich endet. Dieses Reich, in dem Frieden und Gerechtigkeit eben ewig dauern werden. Und im Gegensatz zu das zeitlich begrenzte Reich der Welt, in dem der Fürst der Finsternis regiert. Reich, die untere Linie. Ja, und dann für die Leute, die in Offenbarung sich ein bisschen auskennen, dann lesen wir dann plötzlich in Offenbarung 20, wenn Jesus sichtbar wiederkommt, dass Satan gebunden wird für 1000 Jahre und so weiter und so fort. Und mit der Geburt Jesu, erkenne ich jedenfalls, beginnt Reich Gottes in dieser Welt. Jesus wird geboren, das Kind in der Krippe. Und Jesus beginnt ja auch seine Ansprache zu den Menschen in seinem östlichen Auftreten, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Auch Johannes der Täufer in seiner ersten Ansprache sagt, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mit diesen Worten bricht das Reich Gottes von oben her in diese Welt hinein. Und Freunde, nun bestimmt das, was für mich entscheidend und wichtig ist. Immer dann, wenn Menschen durch Bekehrung und Wiedergeburt, ja, Kinder Gottes werden, dann bricht das Reich Gottes in diese Welt ein. Wenn du ein neues Herz, einen neuen gewissen Geist durch die Wiedergeburt erlebst und bekommst, ja, dann besetzt du feindes Land in dieser Welt. Ein ganz alter Chorus, nimm ein das gute Land, was Gott dir gibt. Wir besetzen Feindesland, nämlich dass das Reich der Welt, der Fürst der Welt regiert. Und nun bist du da obligatorisch mal so mit zwei Pfeilen dargestellt, das neue Herz. Und nun besetzt du Feindesland in dieser Welt, wo der Fürst dieser Welt regiert, wo Unfrieden herrscht, wo Ungerechtigkeit herrscht. All diese Dinge. Und nun kommst du als Kind Gottes. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Dort, wo du bist, kann sich Frieden, Liebe, Annahme und Reich Gottes verbreiten, solange die Zeit der Gnade währt. Wir stehen in der Zeit der Gnade, der Zeit, Freunde, welches Vorrecht haben wir, als Kinder Gottes in dieser Welt zu stehen. Und dort, wo du stehst, dort kann sie nämlich durch deinen neuen Geist, durch deine neue Gesinnung, die Gott dir geschenkt hat, dort kann sich dann Frieden und Annahme und Liebe ausbreiten, weil du da bist. Ich erinnere mich an einen Gottesmann, der einmal gesagt hat, das Haus, in dem du lebst, kann froh sein, dass du dort wohnst, denn durch dich ist dieses Haus gesegnet. Die Straße, in der du wohnst, kann froh sein, dass du in der Straße wohnst, denn die Straße ist gesegnet durch dich, weil du Kind Gottes bist. Letztendlich die Stadt, in der wir leben, darf froh sein, dass es uns als Gemeinde in der Stadt gibt. Denn dort, wo wir als Kinder Gottes Frieden stiften, in unserem Umfeld, da wo Gott uns hingestellt hat, dann wird das geschehen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Viele sind aufgetreten als Friedensstifter in dieser Welt, sind alle kläglich gescheitert. Freunde, wir werden den Frieden dieser Welt nicht erreichen. Wir werden, auch wenn wir noch so viel dafür tun, wir werden es nicht schaffen, Frieden dieser Welt zu schaffen. Aber wir können Frieden, Annahme, Liebe dort verwirklichen, wo Gott dich hingestellt hat, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Hausgemeinschaft, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, egal wo du bist. Frieden mit Gott, deine Seele durchdringt, Freunde, dann ist das sichtbar und dann wird das wirkbar. Was Friede Gottes auch im größten Leid praktisch verwirklichen kann, möchte ich an einer kleinen Geschichte noch erklären. In der folgenden Begebenheit im November des Jahres 1873 will die Familie Spafford aus Chicago eine Reise nach Europa antreten. Doch im letzten Moment muss der Anwalt Horatio Staffo davon Abstand nehmen. Nur seine Frau Anna und ihre vier Töchter gehen an Bord des Schiffes Wilde Havre. Mitten auf dem Atlantik wird das Schiff dann von einem britischen Schiff gerammt und versinkt innerhalb weniger Minuten. Anna wird gerettet, aber die vier Töchter gehen in den Fluten unter. Einige Tage später, nach der Landung in Cardiff, schickt Anna ihrem Mann ein Telegramm, das mit den Worten beginnt: allein gerettet. Vielleicht kennen von euch viele diese Geschichte. Sofort reist Horatio in Europa. Während der Überfahrt dichtet er ein Lied. When peace like a river, it is well with my soul. Und das Ganze wurde dann ins Deutsche übersetzt und ist das bekannte, berühmte Vergebungslied geworden. Wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben noch alles als Ding, mir ist wohl im Herrn. Und ich denke, eines dieser wunderbaren alten Evangeliumslieder, die wir mit Begeisterung singen können, auch wenn wir heute die Zeit der Kurse haben. Ich bin immer noch begeistert von diesen alten Evangeliumslieder. Auch vielen Dank für euch. Friede wie ein Strom. Es begeistert mich, wenn man so ein Lied singen kann. Selig, bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom, sein Wasser. Und so weiter und so fort. Also, ich denke, dass auch dieses Lied, wenn Frieden mit Gott deine Seele durchdringt, hat vielen Menschen Trost und Hoffnung gegeben, auch im größten Leid, was sie erlebt haben. Freunde, wollen wir uns aufmachen? Wollen wir uns aufmachen, immer wieder den Weg des Friedens suchen? Suche Frieden, es ist kein Selbstläufer. Wir müssen uns schon aufmachen. Und mit dieser Vision, den Frieden zu suchen und in der Jahreslung dieses Jahr mit ganzer Kraft zu verfolgen und Friedensstifter zu sein in dieser Welt. Auch eben mit dem Gedanken, suche Frieden und jage ihm nach. Und in meiner zweiten Predigt-Jahreslosung habe ich diesen zweiten Gedanken etwas mehr vertieft. Ja, bleibe ein Suchender, bleibe ein Nachjagender in dieser Welt und Gott wird dir Frieden schenken. Setze dich für den Frieden ein. Verfolge das Ziel mit ganzer Kraft. Aber nicht, dass du meinst, du kannst die ganze Welt zum Frieden bringen, sondern dort, wo Gott dich hingestellt hat, in deinem kleinen Umfeld, da kannst du Frieden entwickeln, Friedenstifter sein. Und das ist die Verheißung Jesu. Friedenstifter und du wirst Kind Gottes genannt. Amen. Amen. Und wir freuen uns, allmächtiger Gott, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und dass du mit uns bist. Und dass du uns verheißen hast, diesen Frieden. Und dein Wort sagt uns sogar, mach dich auf und suche. Und wer da sucht, wird finden. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und dafür preisen wir dich an diesem Morgen. So segne meine treuen Geschwister mit diesem Wort. Segne die Gemeinde Arche hier vor Ort. Lass sie zum Segen sein. In dieser Straße, in ihrem Stadtteil hier. Dafür wollen wir dir danken. Amen. Amen. Herzliche Grüße noch von meiner Frau Andrea. Die hat heute Küchendienst.